Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
Ja, Mats, grüße dich. Du, ich bin hier in L.A., du bist in Dortmund. Deswegen
ich grüße dich auch, mein kleines Bruderherz.
Kleines Bruderherz ist schon eine Wertung, oder? Obwohl, das ist eher eine Beschreibung, das geht okay. Ja. Hallo, mein großes Bruderherz. Ja, ich bin in L.A., du bist in Dortmund. Wir treffen uns hier virtuell quasi, um über unseren Podcast zu sprechen. Alleine ist schwer genannt, da kommen wir später noch drauf zurück, warum und wieso. Das wird Mats seine Sternstunde werden. Und ja, wir zeichnen hier unsere erste Folge auf, sprechen ein bisschen über das aktuelle Sportgeschehen und ich hoffe, dass du auch einen Beitrag leisten kannst. Vielleicht hast du ja ein bisschen was geschaut.
Auf jeden Fall, nicht ganz so viel wie du wahrscheinlich, aber ganz viel informiert und gelesen, wie es sich gehört, damit wir diese erste Folge natürlich auch mit Leben füllen können. Nicht, dass wir gleich mit ganz viel Unwissenheit hier irgendwie uns selber ins Licht
rücken. Und wie wir alle wissen, das Leben gehört zum Fußball dazu, weshalb wir genau, lassen wir das auch.
Floskeln hat jeder,
ein Zitat, hat, der sich ein Zitat. Das anhört.
Ja. Oder so, Entschuldigung.
Genau, auf jeden Fall der Plan ist, dass wir halt ein bisschen aus unseren Perspektiven, weil wir nichts anderes können, weil wir unser Leben lang nichts anderes machen, Sport schauen, über Sport reden, fachsimpeln. Ich liebe nach wie vor den Satz, wenig Ahnung, viel Meinung. Das finde ich definitiv die passendste Überschrift für das Ganze hier. Ja. Bei mir ist es 13 Uhr mittags, bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen später.
Es ist 21.57 Uhr aktuell. Ich bin kurz vorm Schlafen
gehen. Das ist eine sehr gute Zeit.
Weil ich dann ja profihaft, selbstverständlich direkt nach Ende der Aufnahme hier mich ins Bett lege, nachdem morgen wieder eine Einheit und ein Testspiel ansteht. Jetzt habe ich den Tag verraten, aber nur findige Zuhörer werden jetzt kombinieren können, wann wir das aufnehmen.
Wir müssen jetzt schon weiterreden.
Ja, was muss untergehen.
Was ist in deiner Sportwelt passiert? Ich meine, klar, wir haben Wimbledon, wir haben die Free Agency, wir haben Fußballtransferperioden ja eher. Ich glaube, die Europa League ersten beiden Quali-Runden sind jetzt nicht so das große Thema heute.
Gebe ich zu, habe ich jetzt auch eine kleine Lücke. Also,
ich weiß nur, dass Tallinn den Gegner von Frankfurt in der möglichen nächsten Runde, der ist Tallinn oder ich weiß nicht, irgendwas anderes. Das habe ich zufälligerweise aufgeschnappt.
Aber dann ist Tallinn natürlich klar favorisiert.
Tallinn ist ganz klar favorisiert, ganz, ganz klar, ja.
Und sonst, wer im Afrika-Cup haben wir übrigens noch.
Oh, korrekt.
Ein bisschen untergeht gerade, den ich jetzt auch nicht viel gucken konnte, aber zumindest immer viel gelesen habe, da ja tatsächlich, also wenn man es mal so anschaut, beinahe jede Mannschaft da irgendwo auch einen Star hat, also wirklich große Spieler, das ist. War, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt vor 10 Jahren noch der Fall. Aber da hast du dann, sagen wir jetzt mal, Mahrez, Mané.
Ja, absolut. Salah. Ja.
Salah natürlich, der jetzt aber auch schon raus ist. Mhm. Haidara, der jetzt noch kein Star ist, aber zumindest
definitiv einer werden kann.
Ja, also das finde ich ist auch auf jeden Fall eine interessante Sache.
Und sag mal, kannst du mir einen Spieler Madagaskars nennen?
Ich habe mir die schon öfter angeschaut, natürlich.
Die Namen sind wirklich herrlich. Die sind wirklich herrlich.
Also ich hoffe, es ist wirklich nicht schlimm, wenn man die nicht kennt, weil es ist ja allein schon schwierig. Ich habe jetzt direkt angeklickt gerade, sich die zu merken.
Ja, es ist unmöglich. Also die haben irgendwie viel zu viele Konsonanten, Vokalkombinationen hinten. Also es sind viel zu viele Buchstaben einfach in den Namen.
Oh, wow, also von der Startelf aktuell hat der kürzeste Name, okay, 5 Buchstaben sogar, Amada.
Ja, okay, das geht.
Aber der längste, oh Gott, ich weiß gar nicht, welcher der längste davon ist. Ich denke, es ist Ratsan Kanan Tenaina.
Das könnte gut sein, Innenverteidiger seines Zeichens.
Das ist Abwehrspieler, ja, 1,77 Meter groß und der spielt bei JS Saint-Pierrois.
Wäre das was für dich, so nach der Karriere?
Also ich wollte jetzt auf den Verein klicken, um mich näher zu informieren. Und jetzt kam tatsächlich auf kicker.de, ich hoffe, das kann man sagen. Entschuldigung, diese Seite wurde ausgewechselt oder vom Platz gestellt. Also ich kann mich jetzt erstmal nicht direkt schlau machen.
Ist nicht schlecht. Ich glaube, die spielen aber irgendwie Viertelfinale jetzt, gell? Kann das sein?
Ja, die spielen im Viertelfinale gerade. Also ist nicht schlecht. Sensationell, dass da so ein Land den Weg gegangen ist. Und schau mal, es steht 0-0 aktuell gegen Tunesien. Nach 45 Minuten tatsächlich wieder.
Na also, ja, ich habe sogar im Spiegel stand sogar eine kleine Geschichte über Madagaskar. Dadurch bin ich tatsächlich darauf aufmerksam geworden. Aber naja. So, Afrika Cup, glaube ich, war gar nicht unser großes Thema.
Nee, erstmal nicht, aber man sieht ja, wohin es führen kann.
So ist es. Du, ich muss natürlich fragen, kannst du morgen dieses Spiel schauen? Welches Spiel ist hier klar? Federer, ja, Nadal?
Federer, Nadal. Es wird tatsächlich leider schwer. Wir haben in der Früh Training, haben nachmittags abends ein Testspiel in Schweinberg. Das ist irgendwo Ecke Frankfurt-Würzburg, wenn ich da richtig informiert bin. Und zwischendrin habe ich noch eine kurze Werbemaßnahme auch zu erfüllen für den Verein. Weswegen ich vielleicht auf der Reise dann ein bisschen über... Es kommt ja gar nicht auf Eurosport, fällt mir auf, dann über meine Sky Go App dann ein bisschen gucken kann, aber ich werde es auf keinen Fall ausführlich gucken können. Kannst du das mit deiner Zeitverschiebung? Stehst du extra früh auf?
Ich kann das. Ich glaube, das ist das zweite Spiel auf dem Center Court, soweit ich das in Erinnerung habe. Zumindest war das mein...
Okay, das macht's für dich besser.
Meine Hoffnung, das macht es für mich besser. Ich habe mir extra nicht kostengünstig ein Abo hier bestellt, weil es tatsächlich schwierig ist. Ich meine, es gibt diesen, was eigentlich ganz cool ist, diesen Wimbledon Live Channel. Von Wimbledon selber, also den quasi da hüpfen die so zwischen den Spielen und machen immer so Beiträge. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Ich konnte halt hier auf nichts anderes zugreifen, deswegen habe ich das ein bisschen geschaut. Aber...
Das gibt's bei anderen Turnieren aber auch, kann das sein?
Ja, genau, bei Wimbledon ist es jetzt zum ersten Mal nur, das weiß okay, ich.
Ja, aber von anderen Turnieren ist mir das zumindest ein Begriff.
Das kann sein. Und das Problem ist, dass sie halt logischerweise wenig von den Spielen zeigen. Also dann sind sie irgendwie mal so 5 Minuten drin und dann gehen sie woanders hin, weil es natürlich... glaube ich, die Idee ist, dass man sich das ja irgendwo erwirbt. Aber naja, auf jeden Fall musste ich das dann anders machen und bin hier, habe mir dann Abos, musste ich abschließen, die ich alle auch schon wieder gekündigt hatte, aber die musste ich für den ganzen Monat abschließen. Naja, ich will nicht klagen, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil das wird wahrscheinlich ja, monumental, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ich...
Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Also es ist einfach, ich finde es unglaublich, dass die beiden immer noch nach wie viel, 15, 12 Jahren, absolut, auch immer sie schon die Besten der Welt sind, immer noch einfach mit Novak Djokovic zusammen natürlich die Besten der Welt sind.
Das ist völlig absurd.
Nicht klein zu kriegen.
Ich glaube, Federer hat 2003 das erste Mal Wimbledon gewonnen. Dementsprechend sind das jetzt 16 Jahre rein Wimbledon mäßig betrachtet. Das ist natürlich schon herb. Also irgendwie, keine Ahnung, 2008 war dieses legendäre... Das legendärste Spiel, das sagt ja irgendwie jeder. Also ich habe auch nochmal gelesen, John McEnroe, Boris Becker sagen alle, das war das beste Spiel aller Zeiten. Wenn du dich erinnern kannst, das Finale.
Das Finale gegen
Nadal.
Nadal, aber genau. Auch, ja, auf jeden Fall.
Das sind 5 an Rafa ging in kafkaesker Manier, im Dunklen, im Sonnenuntergang. Da hat man ja kaum noch was gesehen. Weißt du, wer damals quasi diesen Abend nicht überlebt hat von unserer Seite? Hast du da, warst du da noch in München oder warst du schon in Dortmund?
Wenn das 2008. Frühjahr 2008 war ich
Juli,
schon in Dortmund.
Juli 2008, ja.
Ich bin
ja
im Januar 2008 ausgeliehen worden, ja.
Du wirst dich nämlich noch erinnern können, wer damals dran glauben hat müssen, nämlich Goleo. Wir haben Goleo dran glauben müssen.
Oh.
Den hatten wir immer bei uns im Wohnzimmer als Maskottchen, damals Maskottchen 2006 von der Weltmeisterschaft, und der lag dann da, und da ich bekennender Federer-Fan bin, ist er, ich weiß nicht, wahrscheinlich am Schluss beim Matchball oder was auch immer, oder als es irgendwie dramatisch war, habe ich Goleo dann zerrissen. Es tut mir nach wie vor leid für ihn. Ich glaube, es liegt auch immer noch, er liegt immer noch als Mahnmal bei uns im Wohnzimmer. Aber so viel zu damals. Ich habe mir ein bisschen Highlights angeschaut von diesem Finale 2008.
Von dem Match damals noch.
Boah, ist unglaublich. Also ich kann gar nicht vorstellen, dass man gegen Nadal einen Punkt machen konnte. Also da waren Schläge dabei von Federer mit, ich weiß nicht, 800 Stundenkilometer im Durchschnitt durchgezogene Rückhand. Und Nadal, er läuft jeden Ball. Also das war schon ziemlich herb. Ziemlich, ziemlich krank.
Ja, also wie gesagt, das, über den müssen wir nicht diskutieren. Das ist wahrscheinlich der beste Verteidiger im Tennis, den es jemals in der Geschichte gab. Ich möchte jetzt niemanden aus den 70ern oder 80ern zu nahe treten, aber diese Physis, die der hat, plus das Ballgefühl, diese unmenschlichen Konter, die er dir vor allem um die Ohren haut, wenn du gerade denkst, okay, ich habe ihn jetzt mal ich habe ihn mal im Sack, ich habe ihn in der Ecke, Ja, das Wort zermürben, finde ich, kommt immer in den Sinn, wenn man gegen den spielt.
Ja, es muss frustrierend sein. Ja, definitiv. Aber Federer hat es ganz gut gesagt, jetzt nach dem Viertelfinale irgendwie gesagt, hey, wie es aussieht, die kennen sich ja gut, bla bla bla, haben übrigens seit 11 Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt auf Rasen. Das war auch ein Fakt, der relativ erstaunlich war. Also seit diesem Finale.
Aber seit dem Finale gab es kein Rasenduell
mehr. Gab es kein Rasenduell, ja.
Okay.
Was relativ krass ist. Und Federer hat halt nur gesagt, klar, sie kennen sich in- und auswendig. Es gibt zwei Optionen. Entweder er fängt jetzt an oder sie fangen an als Team irgendwie jetzt 2-3 Tage jedes Detail zu betrachten und alles haargenau zu analysieren. Oder er spielt einfach wieder Angriffstennis wie immer. Und wenn Rafa besser verteidigt, dann hat er es verdient gehabt. Und wenn nicht, wird man schauen, wie es ausgeht. Was ich eigentlich eine ziemlich geile Aussage finde. Also
das ist erstens eine geile Aussage und zweitens macht es sehr viel Hoffnung darauf, dass das ein gutes Match wird.
Ja, ja, ich glaube.
Sehr, sehr, sehr viel Hoffnung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser werden kann. Also ich meine, ich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich auch an diese ganzen letzten Spiele denke, Australian Open, nach Federers langer Verletzungspause.
Wir hatten auch in der Probeaufnahme hatten wir auch über das French Open Match geredet.
Genau, ja.
Als Roger ja gefühlt sein bestes Sandplatz-Tennis aller Zeiten gespielt hat,
aber es
einfach nicht gereicht hat gegen Rafael Nadal am Ende des Tages.
Ja. Und wenn er so weiterspielt, ich meine, der Rasen ist relativ langsam, wie man ja irgendwie lesen konnte, oder wird immer langsamer. Ganz nebenbei deutsche Grassamen oder deutsches Gras, wie auch immer man das nennen darf, soll. Was Nadal ein bisschen mehr entgegenkommen würde.
Stimmt.
Mal schauen.
Ich finde es aber für den Zuschauer ist es ein bisschen geiler, weil die Ballwechsel länger sind. Also ich habe jetzt von dem, was ich gesehen habe, was war das jetzt gestern, Nishikori gegen Federer, das waren coole Ballwechsel. Das war ein richtig, richtig, richtig gutes Tennismatch.
Das war richtig geil. Richtig
sonst
geil.
Sonst sind die oft zu kurz auf Rasen oder waren früher kurz. Mittlerweile ist der Platz ja echt immer langsamer geworden. Aber das war für den Zuschauer ist das natürlich großartig.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Idee dahinter. Also viele von den, vor allem von den älteren, ich sage jetzt mal Legenden, älteren Tennisspielern, die haben sich halt darüber beklagt. Es gibt halt keine richtigen Volleys mehr. Es gibt keinen Angriffstennis mehr. Kaum einer spielt noch Surf und Volley. Also ich habe so ein paar Statistiken gelesen. Das waren quasi die prozentualen Surf und Volley Versuche. Und das waren, ich weiß nicht, ich glaube 1998 oder 2002, irgendwie sowas, also 15, 20 Jahre her, waren es 35% aller Angriffe, Surf and Volley oder alle Aufschläge und jetzt sind es halt irgendwie noch 8%. Also wesentlich weniger. Ich finde es immer ganz geil eigentlich. Ich glaube, Tim Henman fand es auch immer gut. Und
Dustin Brown findet es auch immer
noch gut. Dustin Brown findet es auch immer noch gut. Es gibt ja noch ein paar. Misha Zverev spielt ja auch ähnlich. Also Bruder von Sascha. Und ja, ich mag das ja ganz gern eigentlich, dieses nach vorne gehen, angreifen, das ist ja dann zwar ein bisschen kürzere Ballwechsel, aber eigentlich cool.
Wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich hatte mir auch eben 2-3 Fragen für dich ausgedacht. Da nehme ich jetzt mal einen kleinen Teil raus, und zwar ist Roger Federer ja vor allem natürlich für seine Doppelkünste bekannt. Und zwar hat er, das habe ich dann im Zuge dessen gesehen, wie viele Doppeltitel hat er in seiner Karriere insgesamt geholt?
Ich sag keinen.
Das weißt du ja mit Sicherheit. Er hat 8 Doppeltitel in seiner Karriere geholt. Aber hat...
8 Doppeltitel?
Ja, der letzte war aber 2008 Olympia mit...
Ach, na klar, oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen.
Wawrinka
klar, zusammen, natürlich.
Ja. Und davor war der letzte 2003. Also er hat das natürlich, als er dann kurz der beste Spieler der Welt wurde, hat er das ein bisschen...
runtergeschraubt.
Genau. Ich glaube, sein schönster Doppelsieg war, ich habe es jetzt gerade nochmal hier vor mir, war, glaube ich, am 15. Juli 2001 in Start. erstmal sein Doppelpartner in dem Turnier war Marat Safin, auch eine Legende.
Oh, wow. Natürlich. Ja.
Und dann haben sie im Finale gegen Michael Hill und Jeff Tarango gespielt und beim Stand von 0-1 mussten die Gegner aufgeben.
Oh, war die Freude groß.
Ja, da ist der Jubel unendlich.
Und wo war jetzt die Frage? Wie viel Doppeltitel?
Und jetzt kommt nämlich die Frage. Er hat einen Doppeltitel auf Rasen in seiner Karriere geholt. Mit welchem Partner nochmal? Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
Also, kannst du es eingrenzen? Dann sage ich, ist es Ioannis El Ainaoui.
Ich kann dir sogar sagen, dass es auch ein Schweizer ist.
Oh, wow.
Ich kann dir jetzt noch ganz, ganz viel sagen. Ich habe ihn jetzt direkt mal aufgeschlagen. Seine höchste Platzierung im Einzel war Platz 210. Kennst du nicht. Ich fand nur seine Doppelpartner generell richtig cool.
Weil hat er nicht mit Mirka sogar zusammengespielt irgendwie mal? Also Mixed dann logischerweise?
Oh, das kann sein. Mixed habe ich ehrlich gesagt, ich gebe zu, Mixed hat wenig Relevanz, außer wenn Andy Murray gerade...
Genau, das habe ich auch gesehen.
Ja, außer wenn der ein super Comeback hinlegt. Der hat mit Max Mirny anscheinend ganz...
Max Mirny? Ist das großartig.
Mhm. Und hat dann mit Yves Allegro, das ist der Schweizer Tennisspieler... Yves
Allegro, der kommt in seinem Buch vor.
Ja, jetzt weißt du auch warum. Mit dem hat er nämlich 2 Doppeltitel geholt.
Nicht schlecht.
Witzigerweise in einem Finale gegen Max Mirny und im anderen Finale gegen Marat Safin. Also da hat sich auf jeden Fall hat sich ein roter Faden durchgezogen bei dem.
Das ist nicht schlecht. Ja.
Aber danach, ja, da kam dann nicht mehr viel im Doppel. Oh, er hat hier 2014 hat er nochmal ein Doppel gespielt auf Rasen in Halle. Das sehe ich gerade, da hat er aber das Finale verloren.
Echt?
Und 2011 auch nochmal. Da wollte er es nochmal wissen.
Ich wusste nicht, dass er in Halle Finals verlieren darf oder kann. Also das
war wahrscheinlich das einzige
jemals. Ja. Nicht schlecht.
Der hat 10 Siege in Halle, kann das sein?
10 hat er dieses Jahr, hat er die 10 Folge gemacht, genau.
10 in Halle, 8
als erster Spieler nach Rafael Nadal zweistellig Titel bei einem Turnier. Nadal hat es irgendwie dreimal geschafft. Ja.
Was hat der Rom, kann das sein?
Boah, ja, Rom, Barcelona, Madrid, irgendwie sowas. Nee,
die French Open halt noch.
Ja, klar, die auch. Also, das hast du ja schon gesagt gehabt. Aber von den Masters noch. Also, irgendwie 2 von den 3 auf jeden Fall. Logischerweise alle auf Sand.
Wollen wir an dieser Stelle noch einmal, wenn wir jetzt gerade nochmal auf Sand und Rafael Nadal zu sprechen kommen, das eine Spiel, was wir von Rafael Nadal live gesehen haben, schon mal erwähnen oder soll es anders mal kommen?
Ich glaube darüber, ja, klar. Also wann war das? Vor 2 Jahren? Das war nicht mal letztes Jahr.
Nein, es war 2017, ja.
Genau, waren wir ja bei den French Open in Woche 1. Wir haben da so ein bisschen Platzhopping gemacht, was ziemlich geil ist. Also kann man absolut jedem empfehlen. Das war sehr, sehr, ja, eine saucoole Atmosphäre. Ich war noch nie bei einem Grand Slam Turnier davor. Und da haben wir unseren Hero Nikolaj Basilashvili auf dem Center Court zuschauen dürfen. Du kannst noch mal erzählen, wie viele Spiele er gewonnen hat.
Erstmal haben wir ihn ja 2 Tage vorher gesehen gegen Viktor Troicki.
Stimmt.
Ja. Den er in 3 locker rausgehauen hat. Und haben halt gesagt, okay, was ist das für ein geiler Tennisspieler, den kannten wir noch gar nicht. Um dann eben 2 Tage später auf dem Center Court Nadal gegen ihn zu gucken. In der Hoffnung auf ein geiles Match. Da wussten wir aber noch nicht, dass Rafael Nadal auf Sand etwas anderes, also so viel anderes heißt, als das, was alle anderen da spielen. Er hat ein Spieler da, glaube ich.
Ich glaube, im dritten Satz, ne, das war...
6-0, 6-0, 6-1. Ja. Aber auch, also, jeder Ballwechsel war einfach nur, als würde er gegen uns spielen. Also, ohne, dass wir jetzt da zu nahe treten zu wollen. Aber das war einfach eine andere Sportart, die der betrieben hat.
Also, sagen wir es mal so, wir hätten nur ein Spiel weniger gewonnen als er.
Ja. Aber kein Ballwechsel, definitiv kein Ballwechsel. Also das kann man danach sagen.
Ja, das war wirklich Wahnsinn. Das
bei allem überbordenden Selbstbewusstsein, Wahnsinn, was vor allem du ja hast, hätten wir da keinen Ballwechsel gewonnen.
Du, ich würde sehr gerne auf unsere letzten Tennisergebnisse zurückkommen, aber das machen wir wann anders einfach. Das kommt ja, dann in der nahen, fernen Zukunft. Ja. Ja? Genau, ach so, ich habe noch eine Sache zu Wimbledon. Und zwar gibt es zwei Fakten habe ich. Eine Frage, nämlich, und du wirst anhand der Frage schon erkennen können, wie die Antwort sein wird. Coco Gauff hast du ja mitbekommen, die junge Amerikanerin, die 15-Jährige, die relativ weit gekommen ist, so logischerweise fulminant. Wie viele Spieler im kompletten Turnier, inklusive Junioren, waren jünger als sie?
Oh. 2.
4.
Ja. Ich habe überlegt, ob ich noch niedriger gehen soll. Also ich
weiß gar nicht, wann man da antreten darf, aber.
Ja. Das ist natürlich völlig verrückt. Ja. Mit 15, vor allem mit diesem unendlichen Aufholjagd gegen Polonia Herzog war das, glaube ich.
Ja, in Runde 2 also, oder was ist das? Ja.
Ich glaube, in Runde 2 könnte auch Runde 3 gewesen sein. Ja. Ich weiß es leider auch nicht. Die hat so viele Wunder geschafft zwischendurch, dass man nicht mehr genau mitgekriegt hat, wann sie welches gemacht hat. Aber das war natürlich aus einer, also ich habe das Spiel dann im Ticker verfolgt, aus einer komplett beendeten Situation hat sie das Spiel noch gedreht mit 15. Das ist völlig, völlig unbegreiflich, wie das funktioniert.
Ja. Also das war, aber ich meine, die hat sich auch bewegt. Sie ist ja schon relativ groß, also unfassbare Athletik. Ich habe mir auch eine Pressekonferenz mal angeschaut, weil ich es einfach interessant finde, wie sie sich so gibt. Unglaublich natürlich, unglaublich sympathisch. Also hat doch irgendwie ich glaube, ihre Mutter hat irgendwie relativ witzig gejubelt und sie wurde darauf angesprochen und dann hat sie halt irgendwie gesagt, ja, sie hofft unbedingt, dass es zu einem Meme wird und dass es halt viral geht, wenn sie es retweeten und ja.
Hast du da was mitgekriegt? Gab es davon ein Meme?
Ich weiß nicht, ich habe es nicht weiter verfolgt dann, aber ja. Wahrscheinlich schon, das wird sich jemand nicht entgehen und lassen.
Ja, mit der Aufforderung vor allem.
Da genau.
Ist das Internet nie sich zu schade, um sowas zu machen.
Und dann habe ich noch einen zweiten Spieler, den ich gerne hervorheben würde bei den Männern. Und zwar hat mich jemand aufgehört, sein letztes Tennisspiel gemacht. Und du wirst jetzt wahrscheinlich auch wissen, auf wen ich hinaus will. Den Star, den heimlichen Star der Andre Agassi-Biografie. Ganz nebenbei, überragendes Buch, unbedingt lesen, wenn man irgendwie Sportfan ist. Hat ganz, ganz viel selber geschrieben. Open heißt das Buch.
Ja, wirklich eines der besten Bücher.
Genau, der heimliche Star. Das geht los mit ihm.
Jetzt musst du mir eine Sekunde geben. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit gelesen. Das hast du mir lange, lange Zeit auf die Nase gedrückt.
Tja.
Und trotz Kopf, wie ich bin, habe ich dann wahrscheinlich erstmal das Buch zur Seite gelegt. Einfach nur aus Prinzip. Nur um dann einzugestehen, dass es eines der besten Bücher überhaupt ist, wenn man diese Sportlerbiografien ja. mag. Aber jetzt musst du, glaube ich, auflegen.
Also pass auf. Noch
Stegreif komme ich
nicht drauf. Super überragender Tennisspieler. Wirkte immer so ein bisschen dicklich. Nicht unbedingt austrainiert. Wahnsinnsspieler gehabt gegen die Großen. War mal Australian Open im Finale. Ganz, ganz Ach, junges.
Markus Bagdatis.
Natürlich. Korrekt. Ja. Hat sein letztes Tennisspiel bestritten. Und jetzt hier in Wimbledon. Ich weiß nicht, gegen wen er verloren hat. Aber daraufhin habe ich mir auch ein paar Highlights angeschaut. Und der Typ hat ja jeden Touch gehabt, den es gab. Also ein solch begnadeter Tennisspieler. Unfassbar schöne Technik. Unfassbar schöne einhändige Rückhand. Also
wurde genau. auch jetzt von den anderen Spielern relativ hoch verabschiedet mit relativ schönen, ja. großen Worten.
Ja.
Das war wirklich großartig. Hat nicht Bagdatis mal gegen Rainer Schüttler ein Finale gespielt bei den Australian Open? Oder?
Aber das würde bedeuten, dass einer von den beiden gewonnen hat.
Ja.
Hat Ich dachte,
Schüttler. Du klingst, ja. als würdest du googeln.
Ja, natürlich.
Oder gegen wen hat denn Rainer Schüttler damals das Finale verloren?
War das Finale Wimbledon, oder nicht?
Nee, Australian Open war das.
Australian Open?
Ja, irgendwann, weiß ich nicht, ich würde sagen 2004 rum.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass er im Finale war. Aber wo war er denn im Finale?
Pass auf, ich bin hier. 2006 war er bei den Australian Open im Finale. Musste sich Roger Federer geschlagen geben.
Kann mal passieren.
Aber auf dem Weg dahin, vielleicht ist Schüttler dann im Halbfinale gescheitert, das könnte sein. Aber vielleicht auch nicht bei dem gleichen Turnier. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass die gegeneinander ein Finale gespielt hätten, aber gut. Mal wieder falsch. Ist auch erschreckend lang her.
Ist erschreckend lang her, korrekt, ja. Genau.
So, pass auf, Rainer Schüttler, Grand Slam Finale 2003. Der war im Finale, aber hat dann gespielt. Jetzt bin ich zu langsam gerade. Wo steht denn, gegen wen er im Finale gespielt hat?
Ich bin schon
da dabei. Steht Xiang Schalken, aber der hat nicht mal gegen Xiang Schalken im Finale gespielt.
Gegen Andre Agassi.
Ja. Ach, guck mal, ja, so schließt sich der Kreis wieder. Da kannst du wieder auf Andre Agassis Buch zurückkommen.
Ach, nicht schlecht. Und mein absoluter Lieblingstennisspieler in der Geschichte war damals an Nummer 11 gesetzt. Nämlich, ich glaube, der einzige thailändische Tennisspieler, der jemals bei einem Grand Slam Turnier gesetzt war. Wie ist sein Name?
Ah, es sind so viele Informationen, die du heute fragst.
Pass auf, was kann ich dir.
Wenn du ihn aussprichst, weiß ich jetzt schon, dass ich wieder traurig sein werde, nicht drauf zu kommen.
Der Vorname klingt wie eine Heilpflanze. Könnte zumindest eine Heilpflanze sein. Und der Nachname ist ein Nachname. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas raus... Er hat ein paar Turniere gewonnen. Alle auf Hardcourt, eins auf Rasen. Also so 2003, 2004 war scheinbar seine Prime.
Ich versuche ihn gerade zu visualisieren. Ich stelle mir jetzt gerade einen mit einer Sportbrille vor.
Nee.
Gut, dann bin ich auf dem. Dann klär uns alle auf.
Natürlich, Paradorn ist Richapan.
Ist Richapan. Aber man hätte es irgendwie wissen können.
Ja. Genau, so viel zur Historie über Tennis. Weiß nicht, über was sollen wir noch reden? Nur 30-Jährige, nur über 30-Jährige in den Halbfinals bei den Männern?
Das ist ja tatsächlich in so einer extrem athletischen Sportart, ich weiß nicht, zumindest überraschend für die, die denken, dass man mit 30 nicht mehr athletisch sein kann.
Wie alt bist du?
Kurz um eine persönliche Spezielle reinzubringen.
weiß gar nicht, keine Ahnung, was du meinst.
Ich weiß auch nicht, worauf ich da hinaus wollte. Ja. Aber du hast recht. Und die sind halt, die sind alle einfach immer noch besser als die ganzen unendlich guten 20, 21-Jährigen. Aber am Ende gewinnen sie. Und zwar immer. Sie gewinnen jedes Mal bei den Grand Slams. Sie verlieren vielleicht mal bei den kleineren Turnieren. Aber in Grand Slams kommt noch niemand an ihnen vorbei. Und ja, die sind ja 33, 31 und 34. Oder, nee, Roger ist ja noch.
Roger ist 37, glaube ich.
37, oder? Ja. Ich glaube, Djokovic ist 31 und Nadal 33.
Ja, kann korrekt.
Ja, und das ist ja einfach ein. Das ist ja auch wie im Basketball, um dann vielleicht gleich den Bogen zu spannen zum nächsten Thema. Es geht, man kann sehr, sehr lange tatsächlich diesen Sport noch ausüben, wenn man sich dem hingibt und einfach so gut ist, wie die Leute das sind. So professionell. Ich habe jetzt letztens erst gehört, vielleicht kann das mal jemand bestätigen: Roger Federer schläft angeblich 12 Stunden am Tag.
Das habe ich auch gelesen, witzigerweise. Ich habe selbiges aber auch über Michael Phelps gelesen, damals.
Ja, das ist halt einfach eine Hingabe für das, was sie machen. Und deswegen hat der eine 100 olympische Goldmedaillen im Schwimmen und der andere 8-mal Wimbledon gewonnen.
Ja, aber es ist erstaunlich. So gefühlt, als wir so bewusst angefangen, Tennis zu schauen, war das okay, wenn du als über 30-Jähriger noch, also wenn du überhaupt was gewinnst, so ungefähr, dann ist es schon richtig gut. Ich glaube, Andrew Agassi war der erste über 30-Jährige vor Federer. Also klar sind danach Nadal und Djokovic logischerweise auch gefolgt, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Und jetzt sind bei den Männern die 4 Halbfinalisten alle über 30. Die letzten 11 Grand-Slam-Titel, glaube ich, sind alle von über 30-Jährigen gewonnen worden. Eben von diesen dreien.
Das ist tatsächlich also, ziemlich spektakulär, sogar wenn man drüber nachdenkt.
Finde ich auch. Eine erstaunliche Entwicklung. Klar, so Medizin etc. ist besser geworden, gerade wenn man Djokovic anschaut, der ja gefühlt der Parade-Asket ist. Gut, Federer und Nadal sind, die sehen zumindest ein bisschen anders aus, aber Djokovic ist halt noch so extrem beweglich, sehr, sehr dünn. Aber die achten einfach sehr auf ihre Körper. Nadal hat es auch jetzt gesagt.
Wenn er wieder im Spagat über den Platz rutscht.
Genau, wenn er auf Hardcourt wieder irgendwie 2,5 Meter rutscht. Und ich glaube, ich schon ins Krankenhaus reingerutscht wäre in dem Moment.
Ja, du wärst im Aufschlag ins Krankenhaus gerutscht. Und er passiert halt noch die Nummer 7 der Welt, während das
ein das macht. Ja, ist ein gutes Zeichen für dich, finde ich aber. Eigentlich.
Es macht Hoffnung.
Ja. Das heißt, man kann auch mit über 30 noch Leistung bringen.
Ja. Das versuchen wir jetzt rauszufinden.
Ja?
Ob das auch im Fußball möglich ist.
Was können wir machen? Wie ist denn bei den Frauen-Halbfinale? Die waren auch relativ alt, gell? Williams 37, wo Halep ist ein bisschen jünger.
Halep ist ein bisschen jünger, aber Williams, hast du recht, auch wieder die nächste.
Ja.
Also genau genommen hat sich, seitdem wir Tennis so richtig verfolgen, richtig auch als Fans, haben sich die besten Spieler einfach nicht verändert.
Kaum.
Sind einfach die gleichen geblieben.
Ja, gut, Murray ist zumindest irgendwie hat er ein paar gewonnen immerhin, weil es jetzt natürlich gesundheitlich ein bisschen anders. Del Potro, der aber auch Jahrgang 88 ist, der sich wieder die Kniescheibe gebrochen hat, was dramatisch ist, innerhalb von einem Jahr das zweite Mal.
Oh ja.
Gut, auch Wawrinka über 30. Ja. Gut, Marin Cilic hat doch auch mal Wimbledon gewonnen. Ich glaube, der war wahrscheinlich der Letzte, der unter 30 war, so gefühlt.
Ja. Du bist der Statistikfreak heute anscheinend.
Ich weiß nicht, ins Blaue geschossen.
Möchtest du da einmal, Marin Cilic ist aktuell 30. Also der wird bei
der ist aktuell 30?
Aktuell, ja. Der wird bei seinem Sieg definitiv
unter 30. Der war definitiv unter 30, ja. Genau, ich meine, ob da jetzt einer mal, ich meine, es kann auch sein, dass Djokovic bei seinem letzten Wimbledon-Sieg war, wenn er jetzt 31 ist, kann er auch unter 30 gewesen sein. Aber es geht ja eher um die Tendenz einfach zu den Älteren und gerade so diese neue Generation, Tsitsipas, Zverev, auch Khachanov, Medvedev, wie sie alle heißen, alle früh Team, auch erste Runde ausgeschieden, also diese ganze Next Gen, kriegt es noch nicht gebacken. Das heißt, scheinbar sind die älteren Herren in dem Fall nach wie vor besser.
Ja, und denen passiert gefühlt kein Ausrutscher. Sie fliegen nicht mal gegen einen ungesetzten Spieler raus oder sowas. Also die
das
fliegen
stimmt.
nur raus, wenn ein anderer Topspieler kommt. Und das ist, glaube ich, noch so der größte Unterschied, diese Konstanz, die drin haben, dass sie einfach immer liefern.
Ja, Djokovic war mal raus, eine
ohne
Zeit.
Ende.
Das stimmt. So, da war irgendwie mal Platz 17. Ich kann mich auch noch an die Niederlage Nadals gegen Lucas Rosol oder so ähnlich erinnern, im Wimbledon. Aber das sind halt Ausnahmen und das war Rasen. Ich glaube, das kann man auch noch ein bisschen anders oder muss man ein bisschen anders beurteilen.
Ja, und das war doch, der ist doch so ein Aufschlagriese. Das war doch, oder? Der hat
mit
nur
Sicherheit,
auf Rasen theoretisch eine
mit
Chance
Sicherheit,
hat gegen jemanden wie Nadal. Pass auf, Rosol ist 1,93 Meter, okay.
Ja.
Das ist vielleicht
spielt er noch Tennis?
Aber ein großer Aufschläger. Aktuelle Platzierung 171.
Naja.
Also
spielt auf jeden Fall noch Tennis.
Ja, läuft aber scheinbar nicht mehr ganz so gut.
Ja.
Aber auf jeden Fall interessant, über welchen Namen wir hier stolpern.
Oh Gott. ja, ich weiß gar nicht. Bin sehr gespannt. Ich meine, Djokovic gegen Bautista Agut, es wirkt gefühlt, so wie Djokovic jetzt auch gerade gegen Goffin gespielt hat, wie ein absoluter Selbstläufer.
Oh, den hat er richtig vom Platz gepflegt.
Ja. Hat auch mal einen Satz verloren irgendwann, zweite Runde, glaube ich. Er weiß jetzt nicht mehr gegen wen. Genauso wie Nadal gegen Kyrgios oder Federer jetzt gegen Nishikori. Wobei Federer auch davor schon mal einen Satz verloren hatte, auch in Runde 2.
Ganz früh hat er einen verloren, ja. Ich weiß leider nicht mehr, ich wollte gerade Lloyd Banks sagen, aber das ist jemand ganz anderes. aber so ähnlich.
Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Naja, bleibt sehr spannend. Also das wären auf jeden Fall.
Dann lass uns doch jeweils
gute
noch
Minuten.
Einen Tipp abgeben.
Ich glaube,
wenn wir das jetzt vorher machen. Djokovic, Bautista Agut, werden wir beide auf Djokovic gehen.
Ja, ich glaube Djokovic in 4. Einen holt sich Bautista Agut.
Mhm.
Und Federer Nadal sage ich Federer in 5. Und Finale geht an Djokovic.
Das klingt nach einem sehr, sehr guten Tipp. Also, pass auf, ich halte einfach gegen Djokovic in 3 sogar. Keine Ahnung, nach diesem Goffin-Match, wo ja wirklich was erwartet wurde und der den so auseinandergenommen hat, glaube ich einfach, dass der auf Kurs ist. Und dann, ich wünsche mir so sehr, dass Roger, bei aller Anerkennung, die wir für Nadal auch haben, dass Roger nochmal ins Finale kommt. Deswegen, ich sage, seine Vollangriffsstrategie geht auf in 4.
Sehr gut.
Und, ja. So, ja. Und jetzt großes Wunschdecken. In dem epischen 5-Satz-Match zwingt der Djokovic nochmal in die Knie im Finale.
Was grandios wäre. Also ich glaube, ich muss mich outen, weil ich kann das nicht verheimlichen. Ich bin ein riesen Federer-Fan. Ich glaube, das geht uns ja irgendwie ähnlich. Ich meine, die anderen sind, das sind jetzt wirklich Nuancen, die sich da unterscheiden. Auch gerade Nadal, der in den letzten Jahren, ich habe heute auch nochmal diese Highlights angeschaut, diesen linken Arm, also dieser linke Bizeps, was mein Oberschenkel war zu besten Zeiten gefühlt. Auch er hat ja, ich meine, wie sympathisch kann man sein, wie cool kann man mit Niederlagen umgehen, wie fair kann man sein. Also das wäre schon, ich würde ja gerne ihn wirklich nicht mögen, aber es klappt irgendwie nicht.
Ja, das ist ja echt ganz witzig, dass wir am Anfang einfach nur nicht gemocht haben, weil er einfach nur Federer
war. Genau, das war der einzige Grund, ja.
Es gab keinen anderen Grund dafür, dass wir ihn nicht gemocht haben. Zum Glück konnten auch wir nach ungefähr 10 Jahren Weltklasse-Tennis eingestehen, dass er vielleicht doch ein guter und fairer Sportsmann ist. Aber das, was du angesprochen hast, das mit dem fairen Verlieren im Tennis ist wirklich eine der besten Sachen.
Ey.
Dass die da alle so einen fairen Umgang miteinander haben, dass da nicht gemotzt wird, beschimpft wird, sondern dass die sich, weiß ich nicht, stundenlang die Bälle um die Ohren schlagen, alles geben, vielleicht auch mal kurz emotional werden, aber wenn das Spiel vorbei ist, geben sie sich die Hand, gratulieren sich fair und das ist aus einer Sportsmann-Sicht einfach
unglaublich ist es, ja.
Und auch beeindruckend,
ja.
So schnell dann den Schalter legen zu können, direkt nach Spielende,
ja.
Wo sie alle Emotionen reingelegt haben, auf einmal wieder nüchtern zu sein, dem anderen die Hand zu geben und vielleicht gerade eine bittere Niederlage kassiert.
Ja, das ist wirklich die größte, vor allem sind die Einzelsportler. Das heißt, da ist es ja nochmal anders, weil du ja mehr oder weniger weißt, wer derjenige war, weshalb du verloren hast. Also, so als Mannschaftssportler, da kannst du immer sagen, hey, so wie.
Gibt's da nicht.
Genau. Ja, ich habe ein Frauenmatch in Erinnerung gehabt, das ich gesehen habe, das mit einem Netz. Kantenball. Ziemlich dramatisch. Ich glaube, das war 3. Satz und das war auch nicht, also es ging schon über die normale Distanz sozusagen hinaus. Und das ist mit einem Netzkantenball zu Ende gegangen. Ich weiß nicht mehr, wer das war und das war so, wow, ist das bitter.
Ja.
Und die gehen hin und gratulieren und alles ist gut.
Es gehört halt dazu, ja.
Ja, aber Chapeau, wirklich Chapeau. Ich meine, die meisten werden uns beim Sport...
Man stellt sich vor einer von uns, verliert ein Tennismatch durch einen Netzroller.
Brauche ich auf jeden Fall einen neuen Tennisschläger dann auch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn du Glück hast, ist der Schläger nicht auf den anderen.
Genau.
Kurze Live-Notiz hier. Tunesien führt jetzt 2-0 gegen Madagaskar. Sehe ich gerade.
Schade.
Das heißt, das madagaskarische Märchen, ist das das richtige Wort? Madagaskarische Märchen ist vorbei oder scheint vorbei. Und das tunesische Märchen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die favorisiert sind, groß für das Turnier oder nicht, geht weiter.
Das ist schön. Das ist schön.
Also sollte sich da was Spektakuläres tun, hört ihr es hier natürlich als erstes.
Zeitversetzt.
Live. 24
Radio
Stunden oder wie viel auch immer.
Ja. Ja, komm, wollen wir mal vom Tennis weggehen?
Ja,
wir haben, glaube ich, jetzt genug. Wobei ich gerne noch weiterreden würde. Ich könnte da Stunden drüber reden, irgendwie. Ich bin gerade bei den Grand Slams, bin ich so im Fieber dann. Aber
ja. Das ist auch eine großartige Zeit. Also die Grand Slams. Aber du hast recht. Den Sprung, ich habe ja vorhin einmal versucht, so einen kleinen Sprung zur NBA zu bringen.
Da habe ich interveniert.
Das hat so semi-gut funktioniert, auf jeden Fall. Aber wir können es ja einfach mal mit einem ganz klassischen, abrupten Themenwechsel versuchen.
Genau, würdest du als General Manager von den Miami Heat den Russell Westbrook holen?
Das ist so, ich würde wahrscheinlich nein sagen. Aber das ist halt ein unmenschlicher Athlet, aber wahrscheinlich eher aus einer finanziellen Sicht.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, wie gut die Zuhörer oder wer auch immer sich das jetzt hier gerade gibt, sich in der NBA auskennen, aber die haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Gehältern zur Verfügung. Und der verdient so viel Geld in den nächsten 4 Jahren, ja, dass man sich da ziemlich viel anderes mit kaputt macht. Und die Frage ist, ob, wir müssen nicht drüber reden, dass der unendlich gut ist, aber ob sich das rechnet. Ob man damit, weil am Endeffekt bauen ja in der NBA alle nur Meisterteams oder Teams, die tanken.
Genau, das ist die Tendenz. Ja.
Und die Mavericks dazwischen.
Wobei ich habe die Wettquoten gesehen für den Titel und die Mavericks hatten, glaube ich, die 12-beste oder 12-schlechteste Quote, ja, so gesehen also dann.
Sie waren 12. Favorit auf
genau,
den Titel.
Genau, was schon erstaunlich war. Ich habe ab Position 30 habe ich schon mit den. Nee, so schlimm nicht, aber. Ja.
Also. Das ist tatsächlich etwas überraschend.
Ja,
finde ich. Aber das andere, das stört ein bisschen. Das ist immer dann, sobald eine Mannschaft merkt, sie können jetzt dieses Jahr nichts holen, gefühlt nur noch darum geht, so viele Spieler wie möglich zu verscherbeln und so flexibel wie möglich zu sein. Aber.
Ja, es ist halt diesem System geschuldet, dass man nicht auf- und absteigen kann.
Genau.
Es hat ja auch was Gutes an sich. So dieses, ich glaube, darüber wurde ja auch schon tausendfach diskutiert, dieses System der. Quasi die schlechtesten Mannschaften werden belohnt mit neuen Picks. Dadurch ist natürlich die Langeweile nicht so groß. Gerade wenn man jetzt ein bisschen den Schwenk eben zum Fußball zieht. Wann gibt es schon noch wirklich riesige Überraschungen? Klar, es gibt mal sowas wie Leicester oder Dortmund euch damals, was relativ noch überraschend war oder finanziell nicht ganz auf demselben Fundament gebildet war. Aber dadurch gibt es halt in der NBA immer wieder verschiedene, oder im amerikanischen Sport allgemein halt viele verschiedene Titelträger, viele verschiedene Meister. Ja. Wir sind halt
und eine Mannschaft, die jahrelang irgendwie auf alles gewonnen hat, kann innerhalb von 1-2 Saisons auf einmal in die Bedeutungslosigkeit abstürzen.
Exakt.
Das ist natürlich schon, ist irgendwo auch geil für den Fan, aber es hat ja, wie es ist, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, auch wenn es jetzt ein doof Floskel ist, aber es ist so.
Ja, um zurück zu Westbrook zu kommen, ich glaube, der würde sogar mehr als diesen Max-Contract oder kriegt mehr als diesen Max-Contract. Ja. Er will halt immer den Ball haben, ist ja halt kein Schütze. Die Heat haben ja Butler schon akquiriert. Weiß nicht, ob das so gut passen könnte. Naja, dann werden die Heat auf jeden Fall irgendwie in dieser Post-LeBron-Ära mal wieder.
Wären auch wieder relevant.
Auf dem Bildschirm, ja, korrekt.
Ja, das stimmt. Würdest du es machen?
Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, aber ich bin einfach kein Fan von Hero Ball. Ich bin nicht so dieses, okay, ich kaufe 2-3 Stars und alles andere sind irgendwie Rollenspieler oder Leute, die perfekte Dreier werfen können und noch zum Veteranenminimum irgendwo spielen. Ich finde es ein bisschen langweilig. Aber mei, ich bin Gott sei Dank kein GM von einem NBA-Team, um das irgendwie zu beurteilen zu müssen, weil ich finde das, ich check das auch nicht, wie viele Picks da was wohin gehen, wer irgendwie direkt entlassen wird und den, keine Ahnung, ich glaube sogar Heat und OKC, die haben ja so quasi Deals mit den Runden, also dass quasi die Picks, die sie verscherbelt haben oder bekommen haben, also quasi wenn die Heat besser sind, ist es schlecht für OKC, weil sie dann den, den Pick nicht kriegen. Das heißt, sie würden sich doppelt ins eigene Fleisch schneiden, in dem Fall mit Westbrook. Aber ja, ich finde es so schwierig. Ich bin ganz bei dir mit diesen Superteams. Gut, jetzt immerhin kann man nach wie vor der letzten Saison hätte man ja sagen können, hey, klar, die Warriors machen das so ungefähr jetzt. War es ein Überraschungsteam? Klar, mit den Raptors, was ich sehr, sehr positiv finde, aber so jetzt gefühlt die ganz Küstenteams rüsten auf ohne Ende und es gibt 3, 4, 5 Superteams und der Rest ist nicht mehr richtig relevant.
Ja, wobei, das ist eine Sache, die mir auch vorhin mal aufgefallen ist. Die Mavericks zum Beispiel 2011, vielleicht war das in der Zeit, in der es noch möglich war, sind ja auch nur mit einem einzigen Starspieler genommen und damals mit Dirk Meister geworden. Und der ganze Rest, wenn man den Kader durchgeht, wenn man sich die Spiele nochmal anschaut, oder die Highlights von damals, da sind ja ganz viele in Vergessenheit geraten. Oder, oder hat sie gar nicht mehr, wir hatten Deshaun Stevenson und sowas, der eine wichtige Rolle gespielt hat da in dem Lauf. Und dann, wer waren denn die ganzen Jungs, die einen Dreier nach dem anderen gegen die Lakers ver...
War nicht Stojakovic sogar noch dabei, der gefühlt 99% Dreierkuppe, oder war der da noch dabei?
Peja Stojakovic, der glaube ich 6 von 8 geworfen hat. Terry, der seine ersten 7 gemacht hat.
Gut, der Jet, ja klar. Ja.
Gut, der ist natürlich ein größerer Name. Aber die hatten einfach extrem viele gute Rollenspieler, die ihre Aufgaben erfüllt haben. Und das wäre irgendwie, Raptors waren ja eine ähnliche Mannschaft jetzt dieses Jahr mit Leonard, dem ganz großen Star, und der Rest halt auch gute Namen, aber vor allem Leute, die ihre Aufgaben erfüllt haben.
Genau, und es ist eben cool, dass es belohnt wird.
Und das wäre cool, wenn das noch öfter passiert in der NBA.
Ja.
Aber ist auch alles Geschmackssache. Wahrscheinlich rennen noch drüben, nicht drüben, oder generell 50% der Leute rum und sagen, sie finden die Superteams richtig geil.
Klar. Ich meine, es ist ja auch interessant. Ich schau mir das auch an, wie die das alle machen mit ihren, keine Ahnung, gerade hier in Los Angeles ist ja gefühlt jeder Free Agent oder jeder Top-Mann jetzt irgendwie nächstes Jahr am Start. Oder zumindest viele davon, wie die das dann machen. Aber ich meine, erinnere dich an OKC mit dem Dreigestirn, das ist auch nicht gut gegangen. Also eher im Gegenteil, die haben die ersten 10 Spiele, glaube ich, 95% aller Würfe genommen und niemand anders hatte mehr den Ball. Und das finde ich dann schon, ich finde es gut einfach, wenn es eine Taktik gibt, gerade das, was Pop mit San Antonio ja irgendwie in den letzten 20 Jahren gemacht hat, sowas finde ich halt irgendwie cooler, als sich einfach alle teuren kaufen, dann irgendwie noch 180 Millionen Luxussteuer zahlen und die machen das dann schon. Aber das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache.
Das ist es auch. Übrigens fällt mir gerade auf, ganz großen Glückwunsch, dass du in den 2 Monaten in LA bist, in denen kein Basketball zu sehen ist.
Ich glaube, ich fahre wirklich am Tag davor.
Meine spektakulärsten Teams der nächsten Saison könntest du dir anschauen als riesen NBA-Fan und du kannst dir die
Summer League angucken. Summer League kann ich anschauen, sie ist so weit weg, Las Vegas, ja.
Das, also für deutsche Verhältnisse ist es weit weg immer noch. Für Ami-Verhältnisse ist es ein Katzensprung.
4 Stunden im Auto, das ist ja...
Ja, 4 Stunden Fahrt.
München, Frankfurt.
Da bist du einmal Deutschland von links nach rechts durchgefahren.
Das stimmt.
Und da sieht es auf der Karte so aus, als würdest du einmal ganz kurz...
Da zögerst du, weil du nicht so lange Auto fahren willst.
Das ist aber ein geiler Trip. Auch habe ich auch schon mal im Auto gemacht, falls du ihn machen möchtest.
Will ich definitiv machen, habe ich noch nie gemacht. Also habe ich noch nicht gemacht, sagen wir es ja so.
Fährst fast nur durch Wüste, aber irgendwie trotzdem.
Genau, ich habe gehört, man soll viel Wasser mitnehmen, weil es auch wirklich wenig Möglichkeiten gibt, Wasser zu kaufen.
Tatsächlich ja. Also es gibt schon Diners und sowas an der Strecke, sage ich mal. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass alle besetzt waren. Da leuchteten zwar Schilder, dass man rausfahren darf, aber dann sind wir einmal rausgefahren und standen einfach nur an einer verschollenen oder verlassenen Tanke. Ja, und haben dann einfach so eine kurze Rast gemacht.
Aber klingt auf jeden Fall gut.
Ist auch, also absolut, macht das.
Wie lange ist denn die Summer League noch? Die geht schon noch ein bisschen. Also ich habe mir ein bisschen was angeschaut, aber...
Es gibt ja auch mehrere Summer League.
Es gibt mehrere Summer League, ja genau. Ja. Aber die jetzt ist in Las Vegas, die nächsten sind dann ja auch noch irgendwie in... Waren die nicht auch in Brooklyn oder sowas mal?
Ich weiß gar nicht, ob die immer am gleichen Ort sind. Kannst du das hier mal schnell rausfinden mit deiner Tipperei?
Ich schau mal kurz.
Du brauchst eine leisere Tastatur.
Hörst du das so laut, oder was?
Ja.
Das gibt's ja nicht, da kann ich ja nicht...
Du kannst hier nicht heimlich googeln, keine Chance.
Okay, das stimmt doch, glaube ich, gar nicht, was ich gesagt habe hier. Ich glaube, das ist immer in... Ich kann
googeln und das als mein Wissen verkaufen und du wirst jedes Mal ertappt sein dann.
ich weiß nicht, ich will es hier nicht zu lang. Ich glaube, das ist immer. Nee, hier ist mein Orlando gewesen ursprünglich. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist hier jetzt gerade Summer League. Zion hat schon ein paar Dunks gemacht, bis er sich verletzt hat. Oder wurde unterbrochen von einem Erdbeben.
Das war das Spiel mit dem Erdbeben. Genau. Er hat sich auch verletzt und spielt jetzt nicht mehr. Oh, auf der wird übrigens auch, also der wird ein Spektakel wieder. Ich hoffe, dass der diese Versprechung, oder alles, was man sich von ihm erhofft und verspricht, dass er das irgendwie einhalten kann, weil dann wird er einfach nur ein spektakulärer Spieler, um den anzuschauen. Ja. Allein seine YouTube-Videos seien jeden mal ans Herz gelegt,
definitiv,
die anzugucken. Der fliegt durch die Gegend mit seinen 130 Kilo.
Also der Flieger schwebt halt. Also,
er schwebt. Er springt locker ab und dann schaut er, in welche Richtung er in der Luft zum Korb muss.
Ja, bin ich aber das ist eigentlich ein guter Vergleich oder ein guter Test mal, um zu sehen, okay, wie viel physisch brauchst du oder wie viel kannst du quasi mitnehmen, weil er war ja physisch ja jedem überleben im College, in der Uni. Und jetzt trifft er auf Leute, die ähnliche Gewichtsklasse sind. Sticht er dann immer noch heraus? Oder ich meine, er kann ja mit dem Ball noch gut umgehen. Ich glaube, das wird dann das sein, was ihn dann am Ende...
Das sagt man ihm ja nach.
Genau.
Aber überleg mal, bei uns, wenn wir die Jungs, mit denen wir Fußball gespielt haben, da gab es so viele, die den anderen körperlich überlegen waren mit 17, 18. Mhm. Und ab dem Moment, wo sie in den Profifußball gekommen sind und diese körperliche Überlegenheit nicht mehr ausspielen konnten, auf einmal keine Lösung mehr hatten.
Genau.
Das scheint bei ihm ja nicht der Fall zu sein, aber das kann schnell passieren.
Und das ist eben das Interessante dann zu sehen, okay, wie viel kann er dann immer noch? Ist er trotzdem jedem nach wie vor physisch überlegen oder muss er sich erst anpassen? Ja, bin ich gespannt. Was haust du den Mavericks zu? Mein Kader ist nicht so schlecht, finde ich eigentlich.
Also wir hoffen ja seit Jahren auf die Playoffs oder mehr als eine. Kann es sein, dass die Mavericks seit dem Titel keine Playoff-Runde mehr gewonnen
haben? Nee, das kann nicht sein. Die haben definitiv, die haben gegen die Spurs einmal gespielt, als sie ein Spiel gewonnen haben durch einen späten Dreier von...
Von Vince Carter.
Von Vince Carter,
aber genau. Aber eine Playoff-Serie, nicht ein Playoff-Spiel, eine Serie.
Puh, ich muss laut reden, damit man meinen Tippen nicht hört. kann sein, ja. Kann
ist also sein. Klar, die Playoffs sind möglich, aber für den ganzen Rest braucht schon sehr viel Fantasie, um im Westen noch irgendwie weiter zu reden, weil den Heimvorteil werden sie nicht kriegen. Also Platz 1 bis 4 ist ja eigentlich ausgeschlossen.
Ja, korrekt.
Und dann spielst du halt schon gegen irgendeines dieser absoluten Top-Teams, bei denen ja die Warriors verrückterweise gerade gar nicht dabei sind. Also es gab jetzt so eine Liste hier auf unserer üblichen Basketballseite Box mit den Titelfavoriten. Da waren die Warriors aufgelistet.
Die waren nicht aufgelistet.
Meiner Meinung nach. Aber trotzdem immer, da gibt es diesen Satz, never underestimate the heart of a champion.
Genau.
Der, finde ich, hat Gültigkeit. Deswegen darf man die dann nie rausnehmen. Auch wenn sie jetzt klar Durant verloren haben und Klay Thompson.
Kreuzbandriss aus,
ein halbes Jahr. Wahrscheinlich eher ein bisschen länger.
Jetzt fragen wir bei Porzingis nach. Gut, der war ein bisschen schwerer. Ja. Also das wird auf jeden Fall ewig dauern. Stimmt, Thompson habe ich vergessen. Ja,
aber
also,
trotzdem.
Wer weiß, vielleicht haben sie dieses Herz quasi
verloren. Jonas, sie haben Iggy verloren. Iggy Dala. Aber du weißt, wo der jetzt im Gespräch ist.
Der ist bei den Mavericks im Gespräch, habe ich gesehen.
Der ist bei den Mavericks im Gespräch.
Was ich ziemlich geil finde. Eines der wenigen Trikots, das ich habe, Andrea Iguodala. Finde den richtig, richtig geil.
Also wenn der zu den Mavs kommt, dann gibt es auf jeden Fall einen
Mavericks. Dann gibt es auf jeden Fall einen Trikot. Definitiv.
Ja. Also da können wir jetzt sogar ein bisschen in der Free Agency, weil das jetzt keine Free Agency ist, zumindest bei ihm nicht mehr, oder? Der wird ja getradet.
Nee, der wird getradet, der wird getradet.
Können wir vielleicht bei Dallas sogar mal wieder einen Transfer haben, der gut ist.
Das wäre nicht schlecht. Ja, ich habe irgendwie gelesen, Jeff Green war ja auch bei den Mavericks im Gespräch, dass der sich quasi...
Danny Green.
Dass der sich dagegen entschieden hat, weil er noch nicht glaubt, dass sie ein Contender sind. Also erst so in 2-3 Jahren, was ja aber eigentlich gar keine schlechte Aussage ist, weil das heißt ja, dass er das auch, genau, dass er sich gar nicht so schlecht einschätzt, halt noch nicht als Contender, was in meiner Meinung völlig okay ist. Muss man ja immer sehen, wie sich Porzingis und Doncic verstehen und der ganze Rest dazu kommt. Also, ja. Übrigens, mein Klicken war, Tippen war erfolgreich, du hast völlig recht. Seit dem Sieg gegen die Heat in den Finals 2011 keine Serie mehr gewonnen. 2012 gegen OKC. 0-4, 2012-13 gar nicht dabei, 13-14 gegen die Spurs in 7 verloren, 14-15 gegen die Rockets in 5 und 15-16 gegen OKC in 5. Aber wow, dann ist dieser Vince Carter Dreier ist 2014 gewesen. Das war vor 5 Jahren.
Ja, der kommt einem nicht
interessant.
So, nicht so lange hervor. Das war der mit dem kurzen Pumpfake, oder?
Kurzer ja, das kann sein, ja. Also letzte Sekunde.
Vorbei oder so, genau. Und dann, oh, das war ein, haben wir das zusammen geguckt?
Das kann gut sein, das kann sehr gut sein.
Ich habe das Gefühl, das war ein großartiger Moment. Hast du ungefähr einen Überblick, wie lange wir gerade schon reden?
Ja, ziemlich genau, kann ich so sagen. Aber spielt es eine Rolle? Ich traue mich jetzt nicht, die Zeit zu sagen, weil es bestünde ja die Möglichkeit, dass wir so viel Unsinn geredet haben, dass man da Sachen rausschneidet.
Das stimmt. Sagen wir so, haben wir lang genug geredet, um es für eine erste Folge
eigentlich schon, ja,
zu belassen?
Eigentlich oder schon, ja.
Man muss ja auch mal reinfinden in das Ganze.
Noch. Man muss den Leuten auch mal Ruhe geben von uns, glaube ich. Das
ja. Ja, wir hatten eine Probefolge aufgenommen, die war natürlich pure Weltklasse.
Die war pure Weltklasse.
Ja, also sensationell, vielleicht die beste Podcast-Folge in der deutschen Geschichte.
In der deutschen Flüsse-Geschichte.
Ja, oh, die Nummer wiederholen wir einfach.
Die wiederholen wir irgendwann nochmal, genau. Du könntest noch kurz erzählen, wie der Name. Also der Name dieses Podcasts Alleine ist schwer. Also, das ist dein
Alleine ist schwer ist mal wieder auf einen meiner Ausfälle beim Hobbykicken mit Freunden zurückzuführen, wenn mein Ehrgeiz mich gepackt hat. Und das haben wir in Kroatien im Urlaub in einer Jungsrunde, was haben wir gespielt? 4 gegen 4, 5 gegen 5.
Sowas, 5 gegen 5, ja, glaube ich. Ja.
Beziehungsweise ihr wart ja einer mehr. Sonst
wir waren einer mehr, genau.
haben wir gespielt und als dann sich unsere Niederlage angedeutet hat, habe ich natürlich immer wieder mich dazu hinreißen lassen, einen doofen Spruch zu sagen, den ich ernst gemeint habe in der Sekunde. Das tut mir auch weh und leid. Und da habe ich gesagt, es alleine ist schwer zu gewinnen.
Ich liebe das, dass du das gerade erzählen musst. Das ist wie,
ja, das ist mir so unangenehm.
Musik in meinen Ohren.
Du hättest es einfach erklären können, wirklich. Ja, und auf jeden Fall habe ich natürlich für den Satz berechtigterweise sehr viel Häme gekriegt. Er ist auch nicht in Vergessenheit geraten. Und da ist natürlich auch noch eine schöne Doppeldeutigkeit mit sich bringt, da wir diesen Podcast ja zu zweit machen, weil alleine würden wir es beide nicht hinkriegen. Passt es natürlich in unseren Augen zumindest sehr gut als Namen. Als Name, schön catchy, ist auch ganz wichtig,
genau,
dass die PR-Leute glücklich sind mit sowas. Ja, und das ist leider der Hintergrund zu diesem Namen. Mal wieder ein peinlicher Ausspruch meinerseits.
Ich werde mir das rausklippen, glaube ich.
Ja, also wir haben ja auch, glaube ich, wir haben genug peinliche Sachen, die ich gesagt habe, unter uns. Auch noch fünf weitere Podcasts.
Es kommt alles, kommt peu à peu.
Ja. Genau, das zum Abschluss dieser Folge als Erklärung, warum das alleine schwer heißt und ja, und wer es noch nicht wusste, wenn ich verliere, bin ich manchmal unausstehlich und ungehalten.
Aber um dich da auch ein bisschen zu schützen, ich bin genauso. Also bei mir merkt man es halt nicht, weil ich stehe nicht ganz so viel in der Öffentlichkeit.
Ja.
Aber ich bin definitiv kein besserer Verlierer.
Das macht dich ja so zu einem tollen Sport.
Genau. Ja, schön. Ich glaube, hierbei können wir es an sich belassen. Ja. Bin gespannt, was sich so in den nächsten 10 Tagen, 2 Wochen entwickelt, wie die Tennisspiele sind. Darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr.
Ja, da werden wir auch, würde ich sagen, obwohl es ein bisschen her ist, definitiv über Federer Nadal reden müssen nochmal.
Federer 40.
Über unsere Tipps. Ist das 40. Match zwischen den beiden?
Ich glaube.
Wie ist die Bilanz?
Ah, ich glaube, leicht positiv für Nadal. Also,
ja, fühlt sich auch so an.
Warte mal, lass mich noch mal ein letztes Mal tippen. Das ist quasi der letzte Head-to-Head-Statistik. Hier haben wir es doch. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Einen englischen, der heißt Federer-Nadal Rivalry. Das ist natürlich ganz witzig. das ist definitiv zu viel hier. Es ist das 40. Duell. 24 hat Nadal gewonnen. 15 hat Federer gewonnen.
Das ist natürlich schon eine relativ eindeutige Sache. Da muss der Roger jetzt mal
relativ eindeutig. Federer hat
24-16 verkürzen.
Warte mal kurz. Oder stimmt das hier? Doch, das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, das ist nur eine andere Aufteilung gewesen, aber das stimmt. Ja. Interessant. Erstes Spiel, dass die beiden gegeneinander gemacht haben? Wow.
Das ist eine Frage.
Ja. Wow, das erste Spiel war 2004. Miami Open auf Hardcourt. Nadal gewinnt 6-3, 6-3. Wie alt war der denn da?
Da war der wahrscheinlich wirklich.
Was ist denn für ein Jahrgang? Ich weiß es gar nicht. Der ist 86er, ja? 18 Jahre. Wow. Okay. Nicht schlecht.
Also auch da konnte er schon ein bisschen Tennis spielen.
Mhm. Wow. Interessant. Sehr interessant. Die letzten.
Ist eigentlich nur ein Bildungspodcast für uns beide hier.
Hey, wow.
Unsere Bildungslücken.
Andere Statistik. Ich meine, das ist jetzt einfach nur hier ein Schlussfakt, in der uns Hoffnung machen könnte. Die letzten, lass mich kurz rechnen. Von den letzten 8 Duellen hat Federer 7 gewonnen.
Das.
Also einmal ist Nadal nicht angetreten. Also sagen wir 6 von 7. Mhm. Und davon waren. So, Alter, wow, krass.
Ja. Das ist auch extrem durch. Ja, dann haben wir eine große Chance. Da ist er verkürzt.
Ja, alle auf Hardcourt, einmal auf Sand. Interessant, das hätte ich nicht gedacht.
Wunderbar. Jonas, dann danke ich dir zum Abschied
auch. Das ist ein schöner Schlussfakt, gell? Ja. Ja. Naja, genau. Dann würde ich sagen, viel Spaß oder danke, dass ihr zugehört habt. Oder, weiß ich nicht, schade, dass ihr die Zeit verschwendet habt.
Und ich glaube, wer bis jetzt dran geblieben ist, der fand es halbwegs okay.
Das könnte gewesen sein.
Alle anderen hören das Ende schon nicht mehr.
Dir wünsche ich eine gute Nacht.
Stimmt, und dir jetzt erst einen schönen Tag. Du hast ja noch ein paar Stunden.
Genau.
Ich schaue mich jetzt aufs Ohr, weil morgen wird der 30-jährige Körper wieder gefordert.
Das ist schön.
Einer wird nicht gefordert. Ja, jetzt habe ich ja genug Beispiele, dass es noch gehen kann.
Gut. Bruderherz, dann, ich danke dir herzlich für die Zeit, wünsche eine gute Nacht und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.